Stell dir mal vor, du sitzt an deinem Schreibtisch. Es ist spät abends und vor dir liegt der 5. Modelltest.
Oh ja, ein absoluter Klassiker bei der Vorbereitung.
Genau. Du hast gelesen, gehört, geschrieben, die Punkte zusammengezählt und das Ergebnis ist fast exakt dasselbe wie beim allerletzten Mal.
Frustrierend.
Absolut. Du fühlst dich völlig festgefahren und denkst dir so, ich lerne doch so unfassbar viel, warum wird mein Ergebnis einfach nicht besser?
Und weißt du, diese Frustration erleben fast alle Lernenden. Irgendwann mal.
Mhm.
Ein Zertifikat zu brauchen, also sei es jetzt für das Visum, den Traumjob oder den Studienplatz, das erzeugt ja auch einen enormen Druck.
Ja, auf jeden Fall.
Das Problem ist halt nur, einfach blind einen Modelltest nach dem anderen zu lösen, das ist keine echte Lernstrategie. Ein Test lehrt dich ja nichts Neues.
Er misst eigentlich nur den aktuellen Stand, oder?
Ganz genau. Er liefert dir rohe Daten. Wir können das echt gut mit einem Marathonlauf vergleichen. Wer sich auf einen Marathon vorbereitet, läuft ja nicht einfach jeden Tag planlos 40 Kilometer, bis er zusammenbricht.
Das wäre jedenfalls eine extrem schlechte Idee.
Eben. Ein guter Läufer analysiert seine Schwächen. Er trainiert Intervalle, studiert die Strecke und er weiß vor allem, wo die Wasserstationen sind.
Ah, verstehe. Der wirkliche Fortschritt entsteht also erst, wenn du die Architektur des Tests wirklich verstehst, ne?
Exakt. Du musst diese Daten aus den Tests nutzen, um ganz strategisch an deinen Schwächen zu arbeiten.
Das ist ein total faszinierender Ansatz. Also, hallo und willkommen zu unserer heutigen genauen Betrachtung. Unsere Mission ist es heute, genau diese Architektur zu entschlüsseln.
Mhm. Wir haben uns durch offizielle Prüfungsordnungen, durch die Durchführungsbestimmungen und detaillierte Regelwerke des Goethe-Instituts gegraben.
Da waren ein paar echt trockene Dokumente dabei.
Oh ja, allerdings. Aber wir wollen dir eben zeigen, wie diese Prüfungen in der Realität funktionieren und warum die verschiedenen Niveaus völlig unterschiedliche Dinge von dir verlangen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und vor allem wollen wir klären, wie du mit dem richtigen Strategiewissen unnötige Fehler vermeidest. Es geht hier nicht darum, einfach noch mehr Vokabeln in den Kopf zu zwingen. Es geht darum, die Spielregeln zu verstehen. Ja, denn der Erfolg in so einer Sprachprüfung hängt zwar natürlich von deinen reinen Deutschkenntnissen ab, das ist klar, aber das Format der Prüfung wirklich zu durchschauen, das ist fast genauso wichtig.
Weil man dann weiß, worauf die Prüfer eigentlich achten.
Genau. Wer weiß, wie die Aufgaben konstruiert sind, der macht einfach viel weniger unnötige Fehler. Und das spart enorm viel Vorbereitungszeit.
Und es reduziert wahrscheinlich auch die Prüfungsangst drastisch, oder?
Auf jeden Fall.
Also wenn wir uns mal die Landschaft dieser Zertifikate ansehen, das Goethe-Institut bietet ja eine ganze Familie von Prüfungen an. Von A1 bis hoch zu C2.
Richtig, ja.
In unseren Quellen wird immer wieder dieser Begriff GER erwähnt, also der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen. Warum ist der eigentlich so wichtig für jemanden, der einfach nur, sagen wir mal, einen Job in Berlin sucht?
Also der GER ist nicht einfach nur so eine Liste von Vokabeln. Das ist ein standardisiertes, europaweites Raster.
Okay.
Er wurde entwickelt, damit ein B1-Niveau in Deutschland exakt dasselbe bedeutet und dieselben Fähigkeiten beschreibt wie ein B1 in Spanien oder Frankreich.
Ah, es ist quasi eine einheitliche Währung für Sprachkompetenz.
Super Vergleich, genau so ist es. A1 und A2 sind die Anfängerstufen. Da geht es um wirklich elementare Sprachanwendung, also sich vorstellen, einkaufen gehen, nach dem Weg fragen.
Das Nötigste für den Alltag halt.
Genau. Und B1 und B2, die prüfen dann die selbstständige Sprachverwendung. Hier kannst du schon argumentieren und auch längere Texte verstehen. C1 und C2 stehen dann für die kompetente, also fast schon muttersprachliche Anwendung. Eben nicht. Und das ist ein riesiger Irrglaube. Die Architektur der Prüfung ändert sich mit jedem Niveau fundamental.
Echt? Wie genau?
Naja, bei A1 reicht es oft, eine ganz einfache, explizite Information in einem kurzen Text zu finden. Zum Beispiel, wann genau fährt der Zug ab?
Okay, das ist ja recht direkt.
Ja, aber bei B2 oder C1 musst du hingegen implizite Bedeutungen verstehen. Du musst wirklich zwischen den Zeilen lesen. Du musst die Haltung eines Autors zu einem echt komplexen Thema erkennen.
Ah, also viel abstrakter diskutieren.
Genau. Die Aufgabenformate, die Textlängen, auch die Bewertungskriterien, das alles wächst mit dem Niveau mit. Bei C2 hast du im Schreibteil sogar richtig literarische Themen zur Auswahl.
Moment mal, da muss ich prüfen, ne?
Exakt. Dein erster Schritt muss also immer sein, bei der jeweiligen Institution nachzufragen, welches Zertifikat genau verlangt wird. Arbeite nicht jahrelang auf ein C1 hin, wenn die Ausländerbehörde für dein Visum ausdrücklich ein B1 verlangt und du schnell ein Ergebnis lieferst.
Make or break Meilenstein. Sei es jetzt für die Niederlassungserlaubnis oder eben den Start in den Beruf.
Ja, B1 ist wirklich so der Dreh- und Angelpunkt.
Ich habe mir die offiziellen Dokumente angesehen und die Zahlen, also die sind echt schwindelerregend. Um B1 zu erreichen, rechnet man mit 350 bis 650 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Ist das wirklich so ein massiver Aufwand?
Die Zahlen spiegeln die Realität da eigentlich sehr gut wider. B1 ist halt der Schritt von der ganz einfachen Verständigung zur echten Unabhängigkeit in der Sprache.
Also definitiv kein Projekt für 2 Wochenenden.
Nein, überhaupt nicht. Das erfordert systematische, wirklich kontinuierliche Arbeit. Aber genau deshalb ist es so entscheidend, die Struktur der Prüfung zu verstehen.
Klar, damit man diese Zeit nicht verschwendet.
Genau. Wenn du weißt, wie das Goethe-Zertifikat B1 aufgebaut ist, kannst du diese hunderte von Stunden extrem zielgerichtet einsetzen.
Lass uns genau da ansetzen. Die B1-Prüfung besteht ja aus 4 Modulen. Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Warum eigentlich genau diese 4?
Diese 4 Kompetenzbereiche bilden quasi die universelle Landkarte der Sprachwissenschaft. Man unterteilt das in rezeptive Fähigkeiten.
Also das, was ich aufnehme, wie Lesen und Hören.
Richtig. Und dann gibt es die produktiven Fähigkeiten. Das ist das, was du selbst erschaffst, also Schreiben und Sprechen.
Macht total Sinn.
Um zu beweisen, dass du in einer Sprache selbstständig handeln kannst, musst du halt alle 4 Kanäle bedienen können. Beim Goethe-Zertifikat B1 haben diese Module auch ganz spezifische Zeitvorgaben.
Ja, warte mal, ich habe die Zeiten hier in unseren Notizen vor mir liegen. Das Modul Lesen dauert 65 Minuten. Hören dauert ungefähr 40 Minuten. Schreiben dauert 60 Minuten. Und Sprechen dauert etwa 15 Minuten, meistens als Paarprüfung.
Genau, mit einem anderen Kandidaten zusammen.
Wenn wir das zusammenrechnen, sind das etwa 165 Minuten reine Prüfungszeit für die schriftlichen Teile, also ohne die Pausen. Das ist ein richtiger Marathon.
Eine echte mentale Ausdauerleistung. Und um ein Modul zu bestehen, musst du genau 60% der maximalen Punktzahl erreichen.
Okay, 60%?
Ja. Da die Module auf einer Skala von 100 Punkten genormt sind, brauchst du also exakt 60 Punkte, um ein einzelnes Modul erfolgreich abzuschließen.
Und hier kommt mein absoluter Lieblingsteil aus unserer heutigen Analyse. Die Mathematik hinter dem Bestehen der Module Lesen und Hören.
Die ist wirklich spannend.
Also, du hast in beiden Modulen jeweils genau 30 Aufgaben. 30 sogenannte Items. Jede richtige Antwort bringt dir auf dem Papier erst einmal 1 Punkt. Richtig?
Richtig. Ein Item gleich 1 Punkt.
Aber am Ende wird dieser 1 Punkt nicht einfach so stehen gelassen. In der offiziellen Prüfungsordnung steht nämlich, dass deine erreichten Punkte aus diesen 30 Aufgaben mit 3,33 multipliziert werden.
Mhm.
Und zwar, um am Ende auf diese 100-Punkte-Skala zu kommen. Das Endergebnis wird dann gerundet. Warum macht man das so kompliziert?
Diese Formel sorgt einfach dafür, dass jeder der 30 Messpunkte genau gleich viel wert ist. Es gibt keine Aufgaben, die plötzlich doppelt zählen oder so.
Weißt du, was das für dich in der Praxis bedeutet, wenn du uns gerade zuhörst? Du musst nicht jedes einzelne Wort in den Texten verstehen.
Auf gar keinen Fall.
Du musst nicht 100% erreichen. Um auf diese magischen 60 Punkte zum Bestehen zu kommen, brauchst du bei 30 Fragen exakt 18 richtige Antworten. 18.
Das ist die magische Grenze, ja.
Wenn wir rechnen, 18 mal 3,33 ergibt 59,94. Das wird laut Regeln offiziell auf 60 Punkte gerundet. Bestanden. Das bedeutet, du darfst 12 Fehler machen.
Das sind fast 40% der Prüfung, die du theoretisch in den Sand setzen darfst.
Und du gehst trotzdem mit dem offiziellen Zertifikat für dieses Modul nach Hause. Das nimmt doch enorm viel Druck raus, oder?
Die Mathematik ist extrem beruhigend, ja.
Aber noch viel faszinierender ist die gesamte architektonische Struktur der Prüfung. Das Goethe-Zertifikat B1 ist nämlich modular aufgebaut.
Was heißt das genau?
Dasselbe gilt übrigens auch für B2, C1 und C2. Modularität bedeutet, du musst diese 4 Teile nicht zwingend an einem einzigen Tag bestehen. Du kannst die Module völlig einzeln ablegen. Also Ich muss nicht alles auf einmal machen.
Nein. Stell dir vor, du machst alle 4 Module an einem Tag. Du bestehst Lesen, Hören und Sprechen, aber fällst beim Schreiben durch.
Ärgerlich.
Sehr. In der Vergangenheit oder bei anderen Prüfungsformaten hieß das oft, alles noch einmal machen, komplett von vorne.
Oh nein, der absolute Albtraum.
Genau. Aber hier musst du beim nächsten Mal nur das Modul Schreiben wiederholen. Die anderen behältst du.
Wow, das ist eine unglaubliche psychologische Entlastung für den Lernplan. Man kann sich ja dann theoretisch jeden Monat auf ein einziges Modul konzentrieren.
Absolut. Diese offizielle Regel erlaubt es dir, dein Lernen perfekt an deinen Lebensalltag anzupassen. Hast du wenig Zeit, machst du Modul für Modul.
Sehr cool. Okay, wir kennen jetzt die Module und die Mathematik dahinter. Aber lass uns mal über den eigentlichen Prüfungstag sprechen. Wie sieht die Realität im Prüfungsraum aus?
Mhm.
Laut den Dokumenten ist die empfohlene Reihenfolge meistens Lesen, dann Hören, dann Schreiben. Also wenn man alles an einem Tag macht. Dazwischen gibt es immer mindestens 15 Minuten Pause, um kurz den Kopf frei zu bekommen.
Die Pausen sind auch bitter nötig. Aber die Rahmenbedingungen verändern sich gerade echt stark durch die Digitalisierung.
Inwiefern?
Viele Prüfungszentren bieten die schriftlichen Module mittlerweile nicht nur auf Papier an, sondern auch digital. Bei der digitalen Version arbeitest du dann an einem Laptop des Instituts.
Ah, das ist ja eigentlich praktisch.
Eigentlich schon, aber hier ist ein kleines, oft komplett übersehenes Detail. Diese Laptops haben eine deutsche Tastatur.
Oh, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Lauten wie Ä, Ö, Ü.
Und beim Schreiben zählt ja jede Minute.
Exakt. Die Module Lesen und Hören werden bei der digitalen Version übrigens automatisch vom System ausgewertet. Aber egal ob jetzt Papier oder digital, das Modul Sprechen bleibt immer analog.
Also da sitzt man echten Menschen gegenüber.
Ganz genau. Es ist eine echte Interaktion mit Menschen im Raum.
Da wir gerade beim Sprechen sind, lass uns diesen Teil doch mal genauer unter die Lupe nehmen. Du sitzt da also im Raum zusammen mit einem anderen Prüfungsteilnehmer. Vor euch sitzen 2 Prüfende.
Mhm. Einer moderiert, der andere beobachtet.
Genau, einer moderiert das Gespräch, der andere macht sich Notizen. In den offiziellen Abläufen steht aber ein Detail, das mich bei unserer Recherche echt überrascht hat. Ganz am Anfang gibt es ein kurzes Einleitungsgespräch.
Ah ja, das berühmt-berüchtigte Eisbrechen.
Man begrüßt sich, lernt sich kurz kennen. Dieses Gespräch dauert etwa eine Minute. Und jetzt der Wahnsinn, das wird offiziell nicht, das ist eigentlich sehr fair. Aber wie läuft die eigentliche Bewertung dann ab?
Mhm. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie beim Eiskunstlauf. Da sitzen ja auch mehrere Schiedsrichter am Rand und vergeben unabhängig voneinander ihre Punkte. So stellt man sicher, dass niemand aus reiner Sympathie wegen eines bestimmten Akzents oder einfach wegen schlechter Laune benachteiligt wird. Funktioniert das beim Goethe-Institut ähnlich?
Der Vergleich mit dem Eiskunstlauf passt echt hervorragend. In den produktiven Modulen, also beim Schreiben und Sprechen, bewerten die beiden Prüfenden deine Leistung völlig unabhängig voneinander. Sich nicht ab?
Nein, sie tauschen sich währenddessen nicht aus. Jeder hat einen strikten Kriterienkatalog vor sich liegen und macht seine eigenen Häkchen. Erst ganz am Ende, wenn beide ihre Punkte vergeben haben, werden die Ergebnisse zu...
Sorry. Wie übersetzen wir dieses Regelwissen nun in einen schlagkräftigen Lernverstehen? Es geht auf dem B1-Niveau ja nicht mehr nur um Intuition, ne? Sondern um knallharte Belege im Text.
Hier müssen wir uns echt in den Kopf der Prüfungsersteller versetzen. Testdesigner wissen ganz genau, wie gestresste Kandidaten unter Druck reagieren.
Wahrscheinlich nicht besonders rational.
Genau. Wenn die Zeit knapp wird, scannen viele Kandidaten den Text nur noch verzweifelt nach bekannten Wörtern. Sie lesen in der Frage zum Beispiel das Wort Bahnhof.
Mhm.
Dann schauen Sie auf die Antwortmöglichkeiten A, B und C. In Antwort B steht auch das Wort Bahnhof. Und zack, schon kreuzen Sie B an, in der festen Hoffnung, dass das stimmen muss.
Oh, das ist eine ganz klassische Falle, oder?
Eine der häufigsten überhaupt. Wir nennen das den reinen Wortabgleich. Die Testentwickler platzieren absichtlich solche Distraktoren. Also sie nehmen ein auffälliges Wort aus dem Text und bauen es in eine Antwortmöglichkeit ein, die inhaltlich aber völlig falsch ist.
Fies.
Ja, sie wollen damit diejenigen herausfiltern, die nicht wirklich lesen, sondern nur so optische Muster abgleichen. Auf B1-Niveau musst du stattdessen nach Paraphrasen suchen.
Paraphrasen?
Das bedeutet, die richtige Antwort drückt exakt denselben Inhalt aus wie der Text, aber sie benutzt dafür völlig andere Wörter.
Ah.
Du musst also fast wie ein Detektiv arbeiten. Du suchst im Text den genauen Satz, der deine Antwort logisch beweist.
Ganz genau. Und es gibt ja noch eine andere fiese Falle beim Lesen, über die wir in der Vorbereitung gesprochen haben. Du liest eine Antwortmöglichkeit und denkst dir so, ja, das klingt total logisch, das stimmt bestimmt, so ist das in der echten Welt auch.
Oh ja, die Logikfalle.
Aber die Frage ist, steht das wirklich im Text? Wenn eine Aussage plausibel ist, aber im Text nicht explizit belegt wird, dann ist es die falsche Antwort, oder?
Exakt. Du darfst niemals eigene Schlussfolgerungen ziehen, die über die harten Fakten im gedruckten Text hinausgehen.
Das ist echt wichtig zu merken.
Und du musst extrem auf die kleinen Wörter achten. Die Testdesigner arbeiten so gerne mit kleinen Modalpartikeln oder Negationen. Ein echt unscheinbares Nicht, Kein, Kaum oder Selten kann die Bedeutung eines ganzen Satzes komplett ins Gegenteil verkehren.
Das überliest man unter Stress natürlich sofort.
Eben. Auch absolute Wörter wie immer, alle oder nie in den Antwortmöglichkeiten sind oft ein riesiges Warnsignal. Wenn der Text nur von vielen Leuten oder manchmal spricht, ist eine Antwort mit immer schlichtweg falsch.
Sag mal, wie managt man bei all diesen Fallen eigentlich die Zeit? 65 Minuten für das Lesen klingen im ersten Moment viel, vergehen in der Prüfung aber wahnsinnig schnell.
Der absolut größte Fehler beim Zeitmanagement ist der Versuch, jedes einzelne unbekannte Wort im Kopf in die eigene Muttersprache übersetzen zu wollen.
Das dauert ewig.
Das kostet viel zu viel Zeit und Energie. Deine Aufgabe ist es doch nicht, den Text perfekt zu übersetzen. Deine Aufgabe ist es, die konkreten Fragen zu beantworten. Konzentriere dich also darauf, die Aufgabenstellung extrem genau zu lesen.
Also erstmal checken, was überhaupt von mir gewollt wird.
Richtig. Was genau wird gesucht? Eine Meinung? Ein Fakt? Eine bestimmte Uhrzeit? Erst wenn du die Frage wirklich verstanden hast, gehst du in den Text und lokalisierst diese eine Information.
Das bringt uns eigentlich perfekt zurück zu unserem anfänglichen Problem. Erinnerst du dich an die Person am Schreibtisch aus unserem Intro? Frustriert über den 5. Modelltest.
Ja, die Person, die wir alle mal waren.
Genau, basierend auf allem, was wir heute über die Mechanismen der Goethe-Prüfungen besprochen haben, was ist der konkrete nächste Schritt für jemanden, der genau da festhängt?
Der allererste und wichtigste Schritt ist, hör auf, blind komplette Modelltests zu absolvieren. Geh auf die offizielle Webseite des Goethe-Instituts. Dort gibt es nämlich kostenlose, barrierefreie Prüfungstrainings, die exakt so aufgebaut sind wie die reale Prüfung.
Okay, und dann?
Dann mach einen einzigen dieser offiziellen Tests als diagnostischen Test unter echten Bedingungen. Stoppe die Zeit, benutze absolut kein Wörterbuch.
Und dann kommt die Auswertung, die eigentliche harte Arbeit, ne?
Ganz genau. Schau dir zum Beispiel beim Lesen nicht nur an, ob du einen Fehler gemacht hast. Analysiere das Warum.
Also, warum habe ich Antwort B genommen?
Genau. Bist du in diese Falle des Wortabgleichs getappt? Hast du ein Negationswort übersehen? Hast du einfach zu lange für einen... Es ergibt überhaupt keinen Sinn, noch 3 weitere komplette Tests mit Lesen, Schreiben und Sprechen zu machen, wenn dein eigentliches Problem nur das Hörverstehen ist. Isoliere deine Schwachstelle. Trainiere gezielt dieses eine Modul.
Okay, das ist effizient.
Beherrschen musst. Erarbeite dir Synonyme, um diese Paraphrasen im Hörtext schneller zu erkennen.
Und erst wenn ich dieses spezifische Problem trainiert habe, mache ich den nächsten Test.
Genau. Dann überprüfst du deinen Fortschritt mit einem neuen Test, aber nur für das Hörmodul. Das ist ein echter, effektiver Lernzyklus.
Wow, es ist wirklich beeindruckend, wie viel tiefgreifende Strategie hinter so einer scheinbar simplen Sprachprüfung steckt. Wir hoffen, unsere heutige genaue Betrachtung konnte den Nebel um die Goethe-Zertifikate und speziell um die B1-Prüfung für dich etwas lichten.
Das hoffe ich auch sehr.
Das Verstehen dieser Architektur, also die Unabhängigkeit der Module, diese mathematische 60-Punkte-Hürde, das Wissen um diese Distraktorenfallen und die objektiven Bewertungskriterien, das alles ist quasi deine intellektuelle Rüstung für den Prüfungstag.
Besser kann man es nicht sagen.
Dieses strategische Wissen ist am Ende genauso wichtig wie die Vokabeln, die du fleißig gelernt hast. Wir danken dir vielmals für deine Zeit und fürs aufmerksame Zuhören.
Auch von mir ein herzliches Dankeschön. Bevor wir uns heute aber endgültig verabschieden, möchte ich dir noch einen wichtigen Gedanken mit auf den Weg geben. Ganz besonders, wenn du großen Respekt vor der mündlichen Prüfung hast.
Oh ja, da haben ja die meisten am meisten Angst vor.
Absolut. Lass uns noch einmal überlegen, was diese Prüfung eigentlich messen soll. Sie misst deine Fähigkeit, in einem realen deutschsprachigen Umfeld zu kommunizieren und zu funktionieren. Sie sucht ausdrücklich nicht nach absoluter, fehlerfreier Perfektion.
Okay.
Stell dir vor, du sitzt in der mündlichen Prüfung. Du willst deinem Partner etwas erklären und plötzlich fällt dir ein ganz bestimmtes Wort einfach nicht ein. Dein Kopf ist völlig leer.
Der absolute Horrormoment.
Genau. Wenn du nun in Panik gerätst, aufhörst zu sprechen und einfach schweigst, dann bricht die Kommunikation zusammen. Das kostet dich viele Punkte.
Logisch.
Wenn du aber tief durchatmest und das fehlende Wort geschickt umschreibst, wenn du also mit anderen, einfacheren Wörtern erklärst, was du meinst und das Gespräch so souverän am Laufen hältst. Was glaubst du?
Ja.
Bestraft die Prüfung dich dann dafür, dass dir eine einzige Vokabel entfallen ist? Oder belohnt das System nicht vielmehr deine großartige kommunikative Fähigkeit, ein sprachliches Problem in Echtzeit selbstständig zu lösen? Denk mal in Ruhe darüber nach.
Das ist wirklich die perfekte Perspektive, um diese ganze Reise anzugehen. Also, wenn du dich das nächste Mal an deinen Schreibtisch setzt, um zu lernen, dann mach das nicht mit Frust. Analysiere deine Daten, trainiere gezielt deine Schwächen und hol dir genau die Punkte, die du brauchst. Wir wünschen dir wahnsinnig viel Erfolg auf deinem Weg zum Zertifikat.